Fragen der Arbeit, der Industrie, wie soll man diese Zentralität begreifen? Die modernen Produktionstechniken, das erfährt man im 19. Jahrhundert, vervielfältigen und steigern die Kräfte. Was sind aber das? Kräfte. Was ist überhaupt als Kraft anzusprechen? Und dann erfahren die Individuen, dass der Wert bei dramatischen Schwankungen ausgesetzt ist. Die Preise für Leistungen und Güter steigen und fallen. Und wie kann man in diesen Aufwertungen und Abwertungen überhaupt zu Wertschätzungen, zu Wertsetzungen kommen? Wie hängen Arbeit und Wert zusammen? Wie hängt Arbeit und Kraft zusammen? Man könnte die Fragen so formulieren, Überschriften so nennen: Zentralität der Arbeit, Dunkelheit der Kräfte, Umwertung der Werte. Das sind sozusagen die groben Fragebereiche, die ich in diesem Semester abschließend noch versuche, Ihnen näher zu bringen. Das ist die grobe Gliederung. Das Ganze bekommt dann immer auch noch Untergliederungen. Die für die Zentralität der Arbeit sieht so aus. Probleme der Arbeit rücken ins Zentrum. Die Frage ist, wie kann man das begründen? Wie kann man verstehen, dass sie so ins Zentrum rücken? Und ich denke, wir kommen an die Lösung, die Marx für die Frage der Zentralität der Arbeit gefunden hat, besser heran, wenn wir noch einmal zu Hegel zurückkehren. Das wird der erste Abschnitt sein. Damit geht es los und dann kommt Marx und dann kommt Nietzsche. Diese Rhythmik, Hegel, Marx, Nietzsche, werde ich auch in den anderen Abschnitten Dunkelheit der Kräfte, Umwertung der Werte jeweils beibehalten. Sie bekommen die Übersichtsfolie immer noch mal wieder. Ja, also zurück zu Hegel. Sie erinnern sich, Hegels Religionsphilosophie, das war ja der Startpunkt der junghegelianischen Debatten, in denen Marx seine Auffassung ausgebildet hat. Hier ging es um die Entfaltung religionskritischer Positionen, um den Übergang von der Religionskritik zur Gesellschaftskritik, den Übergang von der Liebe Gottes zur menschlichen Liebe, zum Liebesband der Gattung, vom Liebesband der Gattung zum Konzept gesellschaftlicher Bänder, gesellschaftlicher Beziehungen. Ich muss das nicht nochmal rekapitulieren. Für die Frage nach der Zentralität der Arbeit will ich an eine andere Konstruktion Hegels anschließen, und zwar an den hochberühmten Abschnitt Herr und Knecht aus der Phänomenologie des Geistes von 1807. Erstmal im Druck erschienen. Und hochberühmt ist dieser Abschnitt Herr und Knecht, weil sich viele, viele Theoretiker, Philosophen, Soziologen an diesem Abschnitt abgemüht haben, abgerieben haben, nicht nur im 19. Jahrhundert, sondern auch weit darüber hinaus, bis zur Gegenwart. Und ich denke, wir werden uns dieses Semester auch wieder daran reiben. Vielleicht zum Rahmen dieses Abschnitts Herr und Knecht einige Vorbemerkungen. Das heißt genauer Herrschaft und Knechtschaft, so muss man sagen. Herrschaft und Knechtschaft. Der Rahmen, das ist die Phänomenologie des Geistes. Dieser Text, sehr kurz gesagt, geht es Hegel hier darum, alle Erscheinungsformen, also all dessen, was Geist genannt wird, als einen in Stufen und Phasen verlaufenden Prozess, als einen Entwicklungsprozess darzustellen. Erscheinungsformen des Geistes, das wissen wir ja zu unserem Leid an den Universitäten, sind bekanntlich sehr vielfältig, sehr widersprüchlich, sehr verschieden. Es gibt eine Unmasse entgegengesetzter Auffassungen, einen nicht enden wollenden Streit der Philosophen, der Wissenschaftler. Und Hegels originelle Idee war es nun, all diese kontroversen Auffassungen so zueinander in Beziehung zu setzen, dass sie als ein sich entwickelndes System des Geistes begriffen werden können. Also Erscheinungsform des menschlichen Geistes. Es gibt sozusagen den schlichten Positivismus oder Empirismus, die kennen wir, die sagen, das da hinten ist ein Baum, nicht wahr? Heute ist Dienstag, das ist eine Äußerung des menschlichen Geistes. Es gibt aber auch andere Positionen, die sagen, ja, das Wesentliche ist überhaupt, was dieser Tag für mich bedeutet. Oder es gibt Skeptiker, die sagen, ja, wir werden eigentlich wirklich nie genau sagen, ob heute wahrhaft Dienstag ist. Oder es gibt Positionen, die sagen, also was heißt hier Zeitmessung in allen Ehren, aber viel, viel wichtiger ist es doch, dass sich die Menschen nach sittlichen Normen verhalten und so weiter und so weiter. Eine unendliche Menge von Erscheinungsformen des menschlichen Geistes und auch von solchem Geist, von dem Menschen behaupten, es sei nicht der Ihre, sondern der Geist Gottes. Hegel gibt nun allen diesen Auffassungen im Universum menschlichen Geistes in gewisser Weise recht. Total falsch ist keine Erscheinungsform des Geistes, sie sind alle relativ richtig, und zwar relativ im prozessierenden System. Hegel, das hatte ich Ihnen ja schon Anfang der Vorlesung gesagt, ist ein Denker, der alles gedacht hat, in einem ernsten Sinne alles gedacht hat und vor allem auch an alles gedacht hat. Dieser systematische Prozess des Geistes, den Hegel darstellt, der fängt an in der Phänomenologie des Geistes mit ganz unmittelbarem Positivismus. Das nennt er sinnliche Gewissheit. Nicht? Da hinten ist auch ein Bauwerk, nicht? Jetzt ist Mittag. Dann geht es weiter über Fragen der Wahrnehmung, der Täuschung. Sehen wir das richtig? Ist das vielleicht eine Halluzination? Es geht dann zu Problemen des Bewusstseins. Und des Bewusstseins, insofern es regelhafte Erscheinungen wahrnimmt. Und dann geht es von Bewusstseinsfragen weiter zu Selbstbewusstseinsfragen. Wie kann ich wahrhaft meiner selbst gewiss sein? Und dann geht es weiter von Selbstbewusstseinsfragen zu Fragen der Vernunft, von Vernunftfragen zu Fragen der Sittlichkeit, des Rechts, der Bildung, des moralischen Gewissens, dann weiter zu Fragen der Religion, zu Fragen der Kunst und schließlich am Ende wird die Idee des absoluten Wissens, die Einmündung darstellt. Das ist, wenn Sie so wollen, ein grandioser Durchmarsch durch alle Formen des menschlichen und Äußerungsformen des menschlichen Geistes. Und wenn Sie ihn nachlesen werden, Sie merken, er hat in der Tat nichts vergessen. Diesen Durchmarsch kann ich Ihnen jetzt nicht ausführen. Ich will, nur um den Rahmen klar zu machen, Ihnen habe ich Ihnen das gesagt, wir wollen uns ja nur auf eine Etappe konzentrieren, nämlich die Etappe, an der die Arbeit ins Spiel kommt. Und eine Etappe, an der die Zentralität der Arbeit besonders begründet ist. Und es ist dies eben der Abschnitt über das Selbstbewusstsein. Der genaue Titel heißt über die Selbstständigkeit und Unselbstständigkeit des Selbstbewusstseins, Herrschaft und Knechtschaft. Das ist ziemlich in der Mitte. Davor liegt schon eine ganze Reihe von Erscheinungsformen des Geistes, die er abgehandelt hat. Und zwar liegen alle solche Erscheinungsformen davor, in denen es um das Bewusstsein geht. Also der Geist weiß schon, bevor es an die Frage des Selbstbewusstseins geht, er weiß zum Beispiel schon, was es mit dem Hier und Jetzt der unmittelbaren Gewissheit auf sich hat. Er hat auch schon Fragen der Täuschung geklärt. Der menschliche Geist ist auch schon zu Verstand gekommen. Verstand, das heißt, der menschliche Geist erfasst die Widerständigkeit der Objekte, das ist der Verstand. Verstand ist noch keine Vernunft, Vernunft ist etwas anderes, weil zur Vernunft eben das Selbstbewusstsein die Voraussetzung ist. Bei Hegel geht es immer in der Reihe nach. Eine Sache wird abgehandelt, wenn die Voraussetzungen geklärt sind. Und die Voraussetzung der Vernunft ist das Selbstbewusstsein und die Voraussetzung des Selbstbewusstseins ist eben das Bewusstsein und das ist der Verstand. Man kann sagen, die Vernunft folgt auf das Selbstbewusstsein, salopp gesagt, auf dem Fuße. Der Verstand, also das Wissen über die Regelhaftigkeit und Widerständigkeit der Objekte, gehört zum Bewusstsein. Und das muss vorhanden sein, bevor die Frage nach dem Bewusstsein seiner selbst, eben dem Selbstbewusstsein, anheben kann. Das ist sozusagen die systematische Stelle bei Hegel, auf die wir uns jetzt konzentrieren. Nun möchte ich Ihnen und mir den Abschnitt über das Selbstbewusstsein, über Herr und Knecht, Zentralität der Arbeit nicht unnötig erschweren. Ich werde daher diesen Abschnitt in eine Geschichte verwandeln, die man erzählen kann, eine Story, wenn Sie so wollen, die Geschichte hat, wie jede gute Geschichte, eine gewisse Spannung, eine Auflösung der Spannung am Ende, an dem dann auch ein Resultat steht. Das wird wahrscheinlich erst nächste Woche soweit sein, denn die Geschichte ist komplex. Man kann sich das auch als ein Theaterstück vorstellen, ein Drama mit mehreren Akten. Bei Hegel ist das alles abstrakter. Aber warum sollen wir uns nicht behelfen? Und mir hat sehr geholfen in dieser Interpretation die Schriften eines Philosophen des 20. Jahrhunderts, den man gar nicht oft genug erwähnen kann, Alexandre Kojève. Er verdiente eigentlich eine eigene Vorlesung. Man könnte ein ganzes Semester über Kojève machen. Nur vielleicht ein paar Worte dazu, um etwas Reklame zu machen. Das Denken Hegels ist eben, wie Sie merken werden, eine arge Zumutung. Und Kojève hat diese Zumutung mit unerhörter Intensität aufgegriffen und weitergegeben. Kojèves Hegel-Interpretation ist sozusagen kongenial und leuchtet weit in die Zukunft hinein. Vielleicht ein paar Worte zu Kojève selbst, bevor sich der Vorhang hebt und ich Ihnen das Drama des Selbstbewusstseins hier vorführe. Kojève ist gebürtiger Russe. Nach der Oktoberrevolution 1917 flieht er nach Westen, promoviert hier ganz in der Nähe bei Karl Jaspers in Heidelberg und übernimmt 1933 einen Lehrstuhl an der berühmten École Pratique des Hautes Études en Sciences Sociales in Paris. 1933 bis 1939 hält er dann Vorlesungen und Seminare über Hegel, sowohl sehr berühmte Seminare, und wenn Sie sich die Seminarlisten angucken, die Teilnehmerlisten der Kojève-Seminare, dann kann man eigentlich danach schon zitieren. Man findet dort nämlich Namen, die später als Sterne leuchten werden, zum Beispiel der Philosoph Jean-Paul Sartre, der Soziologe Raymond Aron, der Philosoph, Anthropologe Maurice Merleau-Ponty, Immanuel Levinas, wenn man so will, der Postmoderne vor der Postmoderne, dann die Surrealisten André Breton, Georges Bataille und so weiter und so weiter. Alle haben in diesem Seminar Kojèves gesessen und haben sich auf ihre höchst verschiedene Weise dann von Kojèves Hegel-Interpretation inspirieren lassen. Ja, meine Damen und Herren, Sie wissen, Hegel hat alle denkbaren Gedanken gedacht, nur nicht nur angedacht, sondern vor allem zu Ende gedacht. Das heißt, in dieser Denkweise bietet Hegel zu jedem Ansatz, wie wir das heute sagen, zu jedem Ansatz auch noch den Satz und nicht nur den Satz, sondern auch den Sprung ins Ziel. Nach Hegel gibt es keine Entwicklung neuer Ansätze. Das hat Kojève begriffen. Hegel hat alle Ideologien, sagt Kojève, zu Ende geführt. Und Kojève hat dies so ernst genommen, wie es ist. Das heißt, er hat sich nicht in der Illusion einer ewigen, fantastischen Avantgarde gefühlt oder diese Illusion genährt, als ob die Avantgarde immer etwas Neues machen könnte. Gedanklich ist bei Hegel gerade in der Geschichte vom Selbstbewusstsein das Problem der Herrschaft von Menschen über Menschen gelöst. Die Lösung ist da. Es gibt hier nichts Wesentliches mehr zu sagen. Das hat Kojève gesehen. Die großen ideologischen Systeme um den Ausgang der Hegelschen Philosophie, sie hatten ihre Weltschlacht im Zweiten Weltkrieg, im Europäischen Bürgerkrieg, wie Nolte das genannt hat, oder auch im Weltbürgerkrieg, Kessling das einmal gesagt hat, die Geschichte hat entschieden, sagt Kojève. Nach 1945 zieht er die Konsequenz, es geht überhaupt gar nicht mehr um das philosophische Problem der Herrschaft von Menschen über Menschen, sondern wir treten ein in das Zeitalter der Verwaltung von Sachen. Kojève quittiert seinen Dienst als Philosoph und geht als Verwaltungsbeamter in den Dienst der Behörden der Europäischen Gemeinschaft, in Brüssel damals, also heutigen EU. Das ist ein Schritt von Kojève, der ist nicht originell, er ist der Konsequenz der Hegelschen Philosophie und einer, der natürlich auch nochmal wiederholt werden kann. Nach 1989 hat ein anderer, Fukuyama, diesen Schritt nochmal wiederholt. Mit Hegel und Kojève hat Fukuyama es noch einmal gesagt, dass es ein Ende, nicht Ende der Geschichte in dem Sinne, dass nichts mehr passiert, das ist so seine triviale Auffassung, sondern ein Ende der Evolution politischer Ideen gibt. Ein Ende. Es gibt keine politischen Ideen, die über liberale Demokratie und Kapitalismus hinausgehen. Das ist das letzte Wort der Geschichte der politischen Ideen, so Fukuyama. Ein Text, zu dem dann Jacques Derrida sein Buch Marx Gespenster, das ich Ihnen genannt habe, geschrieben hat. Und Sie finden zu dieser Kontroverse zwischen Fukuyama und Derrida auch einen kleinen Aufsatz von mir, den ich in der Literaturliste angegeben habe. Ja, meine Damen und Herren, genug nun der Vorbemerkungen. Vorhang auf, wenn Sie so wollen, für Hegels Geschichte vom Selbstbewusstsein, von Herr und Knecht, von der Zentralität der Arbeit. Dafür brauche ich ungefähr 2 Folien. Die Geschichte, also unser Stück, fängt an mit dem Auftritt des Selbstbewusstseins. Diese Figur muss man sich genauer anschauen. Hegel schreibt, ich zitiere, das Selbstbewusstsein ist zunächst einfaches für sich sein, sich selbst gleich durch das Ausschließen alles anderen aus sich. Zitat. Also, erklärt Selbstbewusstsein, das ist eine Position, in der sich der Geist als Bewusstsein auf sich selbst bezieht. Und dieses auf sich selbst beziehen impliziert eine bestimmte Bewegung, in der ich alles das, was nicht ich ist, das heißt eben alles andere, ausschließe. Wer Selbstbewusstsein gewinnen will, der trennt eben scharf zwischen ich und nicht ich. Das gehört zu mir, das andere nicht. Und in dieser Trennung, in diesem Herausschmeißen alles anderen, zielt der selbstbewusste Geist, wie Hegel sagt, auf sich Selbstgleichheit. Auf sich Selbstgleichheit. Modern gesagt, es geht um das mit sich Identische, um Identitätsfrage. Was nun so in sich ruht, hat eben zuerst sich selbst zum Gegenstand, ist nicht Bewusstsein von etwas anderem, sondern Bewusstsein von sich. Das heißt, es ist zugleich ein Einzelbewusstsein. Und wo ich mich als Selbstbewusstsein anspreche, da ist das andere, was immer das sei, eben nicht so wichtig. Es ist eben unwesentlich, weil sich meine Aufmerksamkeit auf mich richtet, das andere ist eben nicht wichtig. So beginnt Hegels Geschichte mit dem Auftritt dieses Selbstbewusstseins. Also noch einmal Originalton Hegel, dass Sie sich ein bisschen daran gewöhnen. Zitat Anfang. Das Selbstbewusstsein ist zunächst einfaches für sich sein, sich selbst gleich durch das Ausschließen alles anderen aus sich. Sein Wesen und absoluter Gegenstand ist ihm ich. Und es ist in dieser Unmittelbarkeit oder in diesem Sein seines Für-sich-Seins Einzelnes. Was anderes für es ist, ist als unwesentlicher mit dem Charakter des Negativen bezeichneter Gegenstand. Zitat. Also, das Stück hat begonnen, ein Individuum tritt auf, sich selbst gleich, mit sich identisch und alles, was nicht ich ist, betrachtet es als Unwesentliches. Wenn man einen Moment innehält und sich genauer ansieht, was eigentlich alles da als Nicht-Ich aus dem Ich herausgeworfen wird, so handelt es sich, grob gesagt, um 2 Sorten von Nicht-Ich. Erstens alle möglichen Dinge. Also ich bin nicht dieses Haus, ich bin nicht dieses Pult und so weiter. Und zweitens, Nicht-Ich sind meine Mitmenschen. Sie sind nicht ich, Sie sind nicht ich, Sie sind auch nicht ich. Da die Geschichte vom Selbstbewusstsein handelt, das ja Dingen nur schwer zuzusprechen ist, spielt diese zweite Sorte von Nicht-Ich zunächst eine besondere Rolle. Hegel fährt fort, ich zitiere, Aber das andere ist auch ein Selbstbewusstsein. Es tritt ein Individuum einem Individuum gegenüber. Ja, nun stehen sie beide auf der Bühne, jeder für sich als eine selbstständige Gestalt. Sie stehen da irgendwie herum. Hegel schreibt, ich zitiere, so unmittelbar auftretend sind sie füreinander in der Weise gemeiner Gegenstände, selbstständige Gestalten in das Sein des Lebens versenkte Bewusstseine. Zitat Ende, das ist nicht einfach zu verstehen. Warum sind sie so unmittelbar auftretend füreinander in der Weise gemeiner Gegenstände? Also zum Beispiel wie zwei Tassen, die auf dem Tisch stehen oder zwei Lilien, die auf dem Felde blühen. Selbstständig zwar, aber eben, wie hier gesagt, in das Sein des Lebens versenkte Bewusstseine, jenes als ahnungsloses Dasein neben dem anderen Dasein. Hegels Antwort ist, sie sind zunächst so, weil sie das, worum es in der Geschichte geht, nämlich das Selbstbewusstsein und die Bewegung des Selbstbewusstseins eben noch nicht dargestellt haben. Sie sind zwar nebeneinander selbstständig, aber füreinander noch nicht selbstbewusst. Und Sie erinnern sich, das Selbstbewusstsein tritt ja mit der Notwendigkeit an, alles andere, alles nicht ich aus sich auszuschließen. Und dies haben die beiden Figuren eben noch nicht getan. Sie sind auf einer Position, auf der, wie Hegel schreibt, ich zitiere, füreinander die Bewegung der absoluten Abstraktion, alles unmittelbare Sein zu vertilgen und nur das rein negative Sein des sich selbstgleichen Bewusstseins zu sein, noch nicht vollbracht oder sich einander noch nicht als reines für sich sein, das heißt als Selbstbewusstsein dargestellt haben. Also salopp übersetzt, sie haben sich noch nicht gegeneinander abgegrenzt. Wie dies Selbstbewusstseine tun müssen, wenn sie eine klare Scheidung von nicht und nicht ich gewinnen wollen und ohne diese Scheidung alles Mögliche, bloß kein Selbstbewusstsein. Man könnte ihnen allenfalls zubilligen in dieser Szene, dass sie irgendwie selbstgewiss sind. Aber es ist völlig ungeklärt, ob diese Selbstgewissheit, die jeder mitbringt, nicht eine wahnwitzige Selbstüberhebung ist oder eine ganz kleinlaute Selbstunterbietung. Ob sie sich selbst zu groß oder sich selbst zu klein einschätzen. Das heißt, sie sind zwar vielleicht selbstgewiss, aber das hängt im Nebel. Es ist völlig unklar, was an dieser Selbstgewissheit haltbar ist und was daran nicht haltbar ist, was haltlos ist. Die Selbstgewissheiten, sie haben eben noch keine Wahrheit. Hegel fährt fort, ich zitiere, jedes ist wohl seiner selbst gewiss, aber nicht des anderen. Und darum hat seine eigene Gewissheit von sich noch keine Wahrheit. Denn seine Wahrheit wäre nur, dass sein eigenes für sich Sein sich ihm als selbstständiger Gegenstand, oder was dasselbe ist, der Gegenstand sich als diese reine Gewissheit seiner selbst dargestellt hätte. Zitat. Es geht also nicht um Selbstgewissheit, sondern um Selbstbewusstsein geht es um die Wahrheit der Selbstgewissheit. Und dafür gibt es auch ein Kriterium. Wahr wäre die Selbstgewissheit, in der das eigene für sich Sein ganz und gar selbstständiger Gegenstand wäre oder die Gestalt eben, die sich in reiner Gewissheit dargestellt hätte. Das sind zwei Dimensionen desselben Wahrheitskriteriums, salopp gesagt, ich müsste eben subjektiv wie objektiv selbstständig sein. Subjektiv wie objektiv selbstständig sein. Das heißt, es dürfte mir nicht bloß subjektiv so vorkommen, als ob ich selbstgewiss wäre, sondern meine Selbstgewissheit soll ja in einem ungetrübten Einklang mit der Realität stehen. Dann wäre sie wahr. Oder echt, neudeutsch gesagt, in echt. Das impliziert, dass eben auch die Realität keinen Zweifel mehr an meiner Selbstgewissheit hat. Und Realität, was ist das? In unserem Zusammenhang ist das die Realität auf dem gleichen Niveau. Realität ist vieles, also der Stein zum Beispiel, über den ich stolpere, das ist ja auch eine Realität, aber es wäre ja lächerlich, wenn ich in meinem Selbstbewusstsein mich gestört fühle, wenn ich stolpere. Stolpern ist etwas anderes. Wenn ich stolpere, das signalisiert mir eine mangelhafte Einschätzung der Widerständigkeit der Objektwelt. Das ist Stolpern, nicht? Das heißt, hier geht es um Fragen des Verstandes, des Bewusstseins, dass ich weiß, nicht durch die Tür, sondern daneben renne, dass ich gegen die Wand renne. Das ist ein Bewusstsein, zwar ist ja keine Frage des Selbstbewusstseins. Der Stolperstein, könnte man sagen, ist eine Realität, zweifellos, aber eine Realität auf dem Niveau des Verstandes. Die Realität auf dem Niveau des Selbstbewusstseins ist das andere Selbstbewusstsein. Ich muss von dem anderen Selbstbewusstsein als einer Realität anerkannt werden. Es geht um Fragen der Anerkennung. Das ist ein Kernbegriff dieses ganzen Kapitels, Fragen der Anerkennung, wobei man nun sagen muss, es ist heute gar nicht mal so einfach klar zu machen, was Anerkennung ist, weil in der Gegenwart ein anderes Phänomen vor die Anerkennung schiebt, nämlich das Phänomen der Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit. Ich habe heute das Vergnügen gehabt, dieses neue Buch, da habe ich noch gar keine Folie, meines Kollegen Bernhard Waldenfels auszupacken. Ein Weihnachtsgeschenk, Jahresgeschenk. Phänomenologie der Aufmerksamkeit. Und er hat eine wunderbare Differenz gemacht, die ich Ihnen vorlesen möchte, zum Unterschied von, hat er hinten draufgeschrieben, zum Unterschied von Aufmerksamkeit und Anerkennung. Da heißt es, das Phänomen der Aufmerksamkeit erfordert eine eigene Sprache, in der Ereignisse, Bewegungen, Richtungsunterschiede, Tempi, Kräfte und Gewichte eine weitaus größere Rolle spielen als Akte, Ziele und Regeln. Das ist eine wunderschöne Definition von Aufmerksamkeit, aber in der Anerkennung geht es um etwas anderes, nämlich um Akte, Ziele und Regeln. Da haben Sie genau die Differenz. Hier in der Entwicklung des Selbstbewusstseins geht es um Realität auf dem Niveau, auf demselben Niveau, das ist das andere Selbstbewusstsein. Eine Aufmerksamkeit kann ich auch einem flüchtigen kosmischen Geschehen gegenüber haben. Es ist in der Anerkennung eben der andere, das andere Selbstbewusstsein, das mein Selbstbewusstsein, meine Selbstgewissheit anerkennen muss. Erst dann, wenn der andere meine Selbstgewissheit anerkannt hat, dann ist sie wahr. Nicht, wenn er mich bloß bemerkt. Nun ist, meine Damen und Herren, das Gewinnen von Anerkennung und das Anerkennen keine harmlose Angelegenheit. Und wenn wir einen Moment nachdenken, so werden wir auch ohne Hegel rasch darauf kommen, dass Fragen der Anerkennung zwischen zwei Selbstbewusstseinen überhaupt zu den heikelsten Angelegenheiten gehören, die man sich vorstellen kann. Und je länger man darüber nachdenkt, was das eigentlich ist, umso mehr gelangt man dazu, eine ganze Reihe von Möglichkeiten auszuschließen, als unbefriedigend, als theoretisch unbefriedigend auszuschließen, denn im Alltag sozialer Lebenswelten blühen natürlich die originellsten Halbheiten und Inkonsequenzen, wenn es um Fragen der Anerkennung geht. Ja, wie könnte Hegels Geschichte jetzt weitergehen? Wir sind ja an der Stelle, wo die beiden Selbstbewusstseine auf der Bühne stehen. Ja, was machen Sie? Sie sehen sich an, sagen guten Tag. Wie geht's? Schönes Wetter heute. Ne? Tauschen ein paar Höflichkeitsfloskeln auf und treten wieder ab. Das wäre ja möglich, aber das ist im hegelischen Geiste natürlich eine völlig unbefriedigende Lösung. Denn dass hier der eine den anderen in seinem Selbstbewusstsein wahrhaft anerkannt habe, ist ja kaum ernsthaft vorstellbar. Schon beim Auf Wiedersehen sagen, sind wir ja nicht sicher, ob der andere nicht schon innerlich sich sagt, ach, bin ich schon wieder des blöden Heini begegnet. Also für das Selbstbewusstsein im Sinne der Wahrheit des Selbstbewusstseins wäre mit einem solchen Fortgang der Geschichte überhaupt nichts zu holen. Und außerdem, was wäre das für ein Selbstbewusstsein, das sich davon abhängig macht, wie nett die anderen guten Tag sagen. Man könnte dann am anderen Ende steht vielleicht ein zweiter möglicher Fortgang der Geschichte, den man sich ja auch denken kann. Also die beiden Selbstbewusstseine, die auf der Bühne stehen, die sehen einander an, die schauen sich tiefer und tiefer in die Augen, nicht? Die Blicke werden immer verzückter. Das ist der Mensch, den ich immer schon gesucht habe, sagt ein jeder zu sich. Und schließlich machen sie sich auch gegenseitig diese Eröffnung, sie fallen sich in die Arme und lieben sich heftig. Das wäre ja eine Geschichte mit Happy End. Könnte man sich ja auch vorstellen, steht so nicht in diesem Kapitel. Die Frage ist, wie steht es denn in diesem Fall mit dem Selbstbewusstsein, mit der Wahrheit des Selbstbewusstseins? Nun, zwei Möglichkeiten wären ja, wenn man die Geschichte so weiterentwickeln wollte, denkbar. A, könnte man sagen, das ist das Phänomen des Verliebtseins. Das sind zwei Verliebte. In solchen Situationen hängt bekanntlich der Himmel voller Geigen. Die Individuen vollziehen zwar ein beträchtliches Maß von gegenseitiger Anerkennung. Ja, man kann sagen, es gibt im Zustand des Verliebtseins ein Übermaß von Anerkennung. Nicht? Alles am anderen ist einfach wunderschön. Diese Handbewegung, die er macht, die Kopfbewegung, die sie macht, dieser Augenaufschlag, der Klang der Stimme, nicht? Und dass er jetzt gerade dies sagt und dass sie jetzt gerade das tut und dass sie eine Warze hinter Ohr hat und er eine Narbe am Knie und so weiter. Das ist ja einfach alles wunderschön, wenn Sie den Fortgang der Geschichte sich so vorstellen. Die Verliebten auf der Bühne blicken einander tief in die Augen und lassen nicht den winzigsten Aspekt des anderen aus ihrer Anerkennung aus. Und das kann lange dauern und Sie merken, das Stück bekommt schon Überlänge. Und wenn ich jetzt noch näher auf das gut gestylte Outfit der Verliebten detaillierter eingehen würde, stundenlang, was ja Verliebte bekanntlich tun können, würden sie auch bald anfangen zu gehen. Verliebt sein, das wissen alle, die selbst verliebt waren oder die Verliebte in ihrer Umgebung ertragen mussten. Die sind ja in spezifischer Weise blind. Sie leisten zwar im Übermaß gegenseitige Anerkennung, aber ob diese Anerkennung von allem und jedem am anderen, im anderen und um den anderen herum, außerhalb dieses Moments des Verliebtseins nun wahr ist, ist ja doch sehr zweifelhaft. Und man komme ja nicht einem Verliebten mit etwaigen Zweifeln an seinen Partner, an der Wahrnehmungsfähigkeit. Das ist indiskutabel. Das heißt, ihre Selbstgewissheit, wie soll man das sagen, ja, sie steht unter Verdacht, eine Foliadö zu sein und eben kein verallgemeinertes Strukturmodell des Selbstbewusstseins. Nun könnte man, um das weiter zu diskutieren, ja eingewandt werden, es muss sich ja nicht um dieses kuriose Phänomen des Verliebtseins handeln. Es könnte ja echte Liebe sein, wäre ja vielleicht auch denkbar. Zwei Selbstbewusstseine, die einander lieben, ohne die Schwächen und Fehler des anderen zu verhimmeln, das wäre eben Möglichkeit B, das einander liebende Paar, das die Verrücktheiten des bloßen Verliebtseins hinter sich hat und wahrhafte, wesentliche Anerkennung aneinander vollzieht. Hegel würde diese Konstruktion auf der Etappe, auf der wir uns jetzt bewegen, ausschließen. Er würde sagen, das gehört hier nicht her. Das Kapitel über Mann und Weib kommt auch erst 150 Seiten später in der Phänomenologie des Geistes. Warum? Die Liebenden müssen das schon mitbringen, worum es im Kapitel über das Selbstbewusstsein geht. Also Liebe beruht auf der Voraussetzung des Selbstbewusstseins. Also können wir das hier noch nicht in Anschlag bringen. Jedes Selbstbewusstsein muss sich in anderen Kontexten bereits als selbstständiges, wahrhaftes Selbstbewusstsein bewiesen haben, bevor es zur Bildung des liebenden Paares und dann bei Hegel natürlich der Familie, das heißt der sittlichen Organisation der Differenz der Geschlechter und der sittlichen Organisation der Differenz der Generationen, das ist die Familie, bevor es dazu kommt, muss es da sein, also keine Liebe ohne Selbstbewusstsein, beim Verliebtsein ist es etwas anderes. Aber bei der Liebe keine Liebe ohne Selbstbewusstsein. Das heißt, wir stecken immer noch mit diesen möglichen Ausgängen, die wir diskutiert haben, in der Geschichte selber fest. Zwei selbstgewisse Figuren stehen da noch auf der Bühne und weder blasse, nette Höflichkeiten noch ein überschießendes Verliebtsein bringen in Fragen des Selbstbewusstseins die Geschichte voran und das reife, liebende Paar kommt erst später, wenn wirklich die Position des wahrhaften Selbstbewusstseins erreicht ist. Aber wie erreicht nun das Individuum die wahrhafte Anerkennung seines Selbstbewusstseins durch den anderen und für sich selbst? Wie ist dies zu erreichen? Und zwar unter der ja nicht ganz einfachen Bedingung, dass das andere Selbstbewusstsein dieselbe Bewegung vollzieht. Und Sie erinnern sich, Selbstbewusstsein konstituiert sich durch Ausschließen alles Nichtes. Das Selbstbewusstsein abstrahiert von allem, was nicht eigenes Selbstbewusstsein ist. Diese, wie hier gesagt, reine Abstraktion des Für-sich-Seins muss vollbracht werden, sonst handelt es sich um ein eingebildetes Selbst. Und Hegel fährt nun fort, ich zitiere das, die Darstellung seiner aber als der reinen Abstraktion des Selbstbewusstseins besteht darin, sich als reine Negation seiner gegenständlichen Weise zu zeigen oder es zu zeigen, an kein bestimmtes Dasein geknüpft, an die allgemeine Einzelheit des Daseins überhaupt nicht, nicht an das Leben geknüpft zu sein. Also sich als reine Negation seiner gegenständlichen Weise zeigen, das heißt, die Selbstbewusstseine müssen, indem sie ihrer Logik des Ausschließens alles anderen aus sich folgen, beweisen, dass ihnen das Selbstbewusstsein das Wichtigste von allem ist. Wichtiger als das bloße Dasein, wichtiger als das bloße Leben. Sie müssen das Selbstbewusstsein konsequent durchführen, sagt Hegel. Hier ist ein Prozess, der da ist. Es muss durchgeführt werden. Und dieses Durchführen hat zwei Seiten, oder wie Hegel sagt, gedoppeltes Tun. Tun des anderen und Tun in Bezug auf sich selbst. Denn es sind ja zwei Selbstbewusstseine, die sich mit gleichen Ansprüchen begegnen. Man muss diese Abstraktionsbewegung, das Ausschließen, das Negieren des Nichtes nun mit Hegel in seiner ganzen Ernsthaftigkeit. Er schreibt, ich zitiere, sofern es Tun des Anderen ist, geht also jeder auf den Tod des Anderen. Darin aber ist auch das Zweite, das Tun durch sich selbst vorhanden, denn jenes schließt das Daransetzen des eigenen Lebens in sich. Das Verhältnis beider Selbstbewusstseine ist also bestimmt, dass sie sich selbst und einander durch den Kampf auf Leben und Tod bewähren. Zitat. Ja, wir sind noch lange nicht bei der Arbeit, meine Damen und Herren, aber wir stehen an der ersten großen Schwierigkeit, die Hegels Konstruktion bietet, und wenn wir diese Hürde nicht nehmen, bleibt uns auch der ganze Rest verschlossen. Die beiden Selbstbewusstseine, wenn sie ihre Selbstgewissheit nicht nur wahnhaft subjektiv, sondern wenn sie es verobjektivieren wollen, müssen sie, so Hegel, erstens auf den Tod des anderen gehen und zweitens müssen sie ihr eigenes Leben aufs Spiel setzen. Und es ist nicht ein hartes Müssen, denn folgen die Selbstbewusstseine dem nicht, vermeiden sie diesen Kampf auf Leben und Tod, so bleibt die Ungewissheit, ob ihre Selbstgewissheit wahr ist oder nicht. Sie bleiben im bloßen Bereich der bloßen subjektiven Fantasien und Konstruktionen und gegenseitigen Vortäuschungen. Selbstbewusstseine, die sich bloß selbstgewiss dünken oder sich eine flache konventionelle Anerkennung geben, hinter der sich ein Dickicht von Vorbehalten verbirgt, sie können nicht wahrhaft selbstständige Selbstbewusstseine werden. Ja, lassen Sie mich die entsprechende Passage noch kurz zitieren. Zitat Anfang. Sie müssen in diesen Kampf gehen, denn sie müssen die Gewissheit ihrer selbst für sich zu sein, zur Wahrheit an dem anderen und an ihnen selbst erheben. Und es ist allein das Daransetzen des Lebens, wodurch die Freiheit, wodurch es bewährt wird, dass dem Selbstbewusstsein nicht das Sein, nicht die unmittelbare Weise, wie es auftritt, nicht sein Versenktsein in die Ausbreitung des Lebens, das Wesen, sondern dass an ihm nichts vorhanden ist, was für es nicht verschwindendes Moment wäre, dass es nur eines für sich sein ist. Zitat Ende. Ja, meine Damen und Herren, ich weiß, das ist ein harter Brocken, aber bei Hegel geht es immer weiter. Fortsetzung folgt nächsten Montag. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.